heute pflegen wir eine wunderbare Tradition. Bruder Nordsieg hat es schon gesagt in der Einleitung. Muttertag. Den ersten Vorläufer dieser Tradition gab es bereits im 13. Jahrhundert in England. Und unser klassischer Muttertag, so sagen einige, wurde wohl am 8. Mai 1914 in den USA geboren. Da gelang es einer Frau namens Anna Jarvis, den Todestag ihrer Mutter zum Ehrentag für alle Mütter zu erklären. 14. Mai, zweiter Sonntag im Monat. In Deutschland wurde der Muttertag 9 Jahre später eingeführt, am 13. Mai 1923. Und was meinen Sie wohl, wer das veranlasst hat? Nicht der Kinderschutzbund, sondern der Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber. Die haben gut aufgepasst. Aber in unserem gesellschaftlichen Umfeld ist dieser Tag besonders wichtig. Dass man den Müttern den Rücken stärkt für ihre wichtige Aufgabe. Der Kirchenvater Augustinus soll gesagt haben, gebt mir Mütter und ich verändere die Welt. Gebt mir Mütter und ich verändere die Welt. Es gab ja schon mal eine Familienministerin, ist noch gar nicht so lange her, die hat den Müttern, die freiwillig zu Hause bleiben, um sich der Familie zu widmen und sich um die Kinder zu kümmern, unterstellt, sinngemäß, die würden zu Hause faul vor dem Fernseher rumsitzen und die Zeit totschlagen und ihre Arbeitskraft der Wirtschaft vorenthalten. Wenn man solche Familienminister hat, braucht man erst recht den Muttertag. Umso wichtiger ist, dass es solche Traditionen gibt. Traditionen können eine starke Kraft ausüben in einer Gesellschaft. Sie können Halt geben, sie können Orientierung vermitteln. Traditionen können auch wichtige Erinnerungen festhalten, dass sie nicht vergessen werden. Wehe dem Volk, das alle seine Traditionen über den Haufen wirft. Traditionen können aber auch zum Hindernis werden. Wenn sie uns falsche Muster einprägen, denken wir nur mal an den Vatertag, der normalerweise nicht in dem Sinne definiert wird, wie es Bruder Nordsieg vorhin getan hat, dass an dem Tag Jesus zum Vater gegangen ist, sondern Vatertag, die Tradition, hat den Himmelfahrtstag geradezu verdrängt. Wenn die Leute vom kommenden Donnerstag sprechen, reden die meisten Zeitgenossen vom Vatertag. Was machst du Vatertag? Und von vielen, nicht von allen, wird dieser Vatertag dann verstanden als eine Art Wander- und Besäufnistag für Väter. Traditionen können auch fehlprägen. Traditionen können negativ wirken. Man muss sie deshalb jeweils überprüfen. Das gilt auch für christliche Traditionen. Und ganz wichtig, Traditionen sind noch nicht das Leben selbst. Es ist ein großer Segen, etwa wenn Kinder mit der Bibel aufwachsen, wenn Kinder mit Gebet aufwachsen, ein großer Segen. Eine wichtige Aufgabe für uns Eltern, ganz klar. Aber es wird ein Problem, wenn sie sich als Erwachsene dann allein schon deshalb für Christen halten, weil sie mit Bibel und Gebet aufgewachsen sind. Wie oft haben mir das Menschen bei Hausbesuchen gesagt, ja, Herr Pfarrer, klar, wir kennen das von Kind auf. Wir haben es immer gemacht. Ist alles in Ordnung. Wie steht es um Ihr Verhältnis zum Glauben? Ist das Tradition oder neues Leben? Das ist die Frage, der wir heute Morgen in unserem Predigttext begegnen. Und das ist unser Predigtthema für heute Morgen. Tradition oder neues Leben? Da könnte gleich einer einhaken und sagen, naja, das ist doch eine falsche Alternative, das schließt sich doch nicht gegenseitig aus, Tradition und neues Leben. Richtig, antworte ich dem, das muss ich nicht ausschließen. Aber es kann sich ausschließen. Korrekter müsste man vielleicht formulieren, Tradition und Querstrich oder neues Leben. Unser Predigttext kann uns dazu einige Lichter aufsetzen. Und ich hoffe sehr, dass am Ende dieses Gottesdienstes jeder von uns seine eigene Situation etwas besser durchschaut. Wie steht es um meinen Glauben? Wie steht es um mein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus? Darum geht's. Wenn einer ein intensives Verhältnis zur Tradition hatte, dann war es Paulus, klar. Und darum hat ihm das auch so wehgetan und ihn empört, wenn seine jüdischen Volksgenossen ihm vorwarfen, er wäre zu einem der schlimmsten Gegner des Judentums geworden. Das haben sie ihm ja vorgeworfen. Und damit kommen wir zurück zu unserer Apostelgeschichte, zu unserem Kapitel 21. Da sind wir ja in unserer Predigtreihe stehen geblieben vor 14 Tagen. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch, Paulus zu Besuch in Jerusalem. Er trifft sich mit den Leitern der jungen Gemeinde, bringt ihnen eine großzügige Kollekte mit von den Gemeinden in Kleinasien und Europa. Und als er den Tempel besucht, wird Paulus von einigen radikalen Judaisten gekidnappt. Das sind Juden aus der Provinz Asien. Die kennen den Paulus wahrscheinlich aus Ephesus. Sie sind wegen des Pilgerfestes in Jerusalem. Und sie werfen ihm vor, er hätte das Volk und die Tora, also das Gesetz, die fünf Bücher Mose, und den Tempel beleidigt. Also alles, was dem Judentum lieb und wert ist. Das werfen sie ihm vor. Und das Schlimmste, er soll einen Heiden mit in den inneren Bereich des Tempels genommen haben. Das ging schon mal gar nicht. Nun, wie kommen die da drauf? In der Stadt hatten sie Trophimus in Begleitung von Paulus gesehen. Das war ein Mitarbeiter aus Ephesus. Den hatten die Ephesus-Leute wiedererkannt. Den Trophimus, sagen sie, der Trophimus da, den kennen wir doch aus Ephesus. Und jetzt unterstellen sie, dass Paulus den Mann auch mit in den Tempel genommen hätte. Das ist einfach eine Unterstellung. Das ist ein Vorwurf, der völlig aus der Luft gegriffen war, ganz absurd. Paulus hätte überhaupt nichts davon gehabt, den Trophimus in den Tempel mitzunehmen. Das hätte die Tempelpolizei wahrscheinlich auch gleich verhindert. Aber sie wissen ja, wie schnell sich eine Menge aufhetzen lässt. Und nun zerren sie den Paulus mit sich fort. Wären sie schon außerhalb der Stadt gewesen, hätte man den Paulus möglicherweise sofort gesteinigt. Und das wäre dann das Ende seines Dienstes gewesen. So aber rettet ihn schließlich die römische Besatzungsmacht. Ausgerechnet die Römer kommen zur rechten Zeit. Sie retten Paulus aus den prügelnden Händen seiner jüdischen Volksgenossen. Und hier beginnt unser neuer Predigttext. Apostelgeschichte 21, ab Vers 31. Sie haben das alle auf ihrem Zettel vor sich. Als sie ihn aber töten wollten, Paulus, kam die Nachricht hinauf vor den Oberst der Abteilung, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute und lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Als nun der Oberst herangekommen war, nahm er ihn fest und ließ ihn fesseln mit zwei Ketten und fragte, wer er denn wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, der andere das im Volk. Da er aber nichts Gewisses erfahren konnte, wegen des Getümmels, ließ er ihn in die Burg führen. Die Burg Antonia schloss sich gleich an die Nordwestseite des Tempels an. Das war also ganz eng miteinander verbunden, der Tempel und die Burg Antonia. Das war für die Römer der strategische Stützpunkt, den sie mitten in der Stadt hatten. Von hier aus konnten sie das Tempelgeschehen jederzeit hautnah beobachten und im Notfall ganz schnell eingreifen. Das war der strategische Vorzug dieser Burg Antonia. Der Oberst, erfahren wir später, hieß Claudius Lysias. Er befehligte eine Abteilung, eine Kohorte, kann man auch übersetzen, etwa 1000 Mann stark. In der Regel 3/4 Infanterie, 1/4 Kavallerie. Es ist denkbar, dass er hier gleich mit 200 Mann anrückt, die für Ruhe sorgen. Die Präsenz der Staatsmacht sorgt für die Sicherheit. Über zwei Treppen konnte man schnell von der Burg Antonia in den äußeren Vorhof des Tempels gelangen. Das war strategisch gut. Bloß keine Revolte, bloß keine schlechten Nachrichten nach Rom, dass man hier irgendetwas nicht im Griff hätte. Bloß die Sache im Keim ersticken. Und schließlich nehmen sie Paulus in Schutzhaft, Vers 35. Und als er an die Stufen kam, mussten ihn die Soldaten tragen wegen des Ungestüms des Volkes. Denn die Menge folgte und schrie, weg mit ihm. Das hatten sie zu Jesus auch schon gesagt. Und Paulus, was macht er? Er sucht so schnell wie möglich das Gespräch mit dem Chef. Vers 37, als nun Paulus in die Burg geführt wurde, fragte er den Oberst, darf ich mit dir reden? Er aber sprach, kannst du Griechisch? Könnte man unsere Theologiestudenten auch fragen. Bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht und 4000 von den Aufrührern in die Wüste hinausgeführt hat? Eigenartig. Lysias hatte wahrscheinlich Aramäisch erwartet von Paulus oder Hebräisch, also Aramäisch, so eine Art Alltagshebräisch, kann man sagen. Und er ist bass erstaunt, als Paulus ihn plötzlich auf Griechisch anspricht. Das ist also gut, wenn man zwischen Griechisch und Hebräisch wechseln kann. Sollte Paulus etwa jener aufmüpfige Ägypter sein? Denn in Ägypten war Griechisch sehr verbreitet. Welchen Ägypter der Oberst im Sinn hat, erfahren wir aus einer anderen Quelle, nämlich bei dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus. Hochinteressant, wie sich Lukas und Josephus hier ergänzen. Etwa 3 Jahre vor dieser Situation hatte nämlich ein Aufrührer aus Ägypten einige tausend Anhänger um sich gesammelt. Josephus übertreibt gern mit Zahlen, der redet von 30.000. Lukas erwähnt hier 4.000. Das dürfte realistischer sein. Er hatte sie eingeschworen in der Wüste. Dieser Ägypter hatte vollmundig erklärt, wenn wir nach Jerusalem einmarschieren und ich ein entsprechendes Wort rede, dann werden die Mauern fallen. Und dann wird es einen Aufruhr geben und dann werden wir die Römer niedermachen. Das Wunder blieb aus, die Ankündigung erwies sich als falsche Prophetie. Felix, der römische Gouverneur, der damals noch zuständig war, hat den Aufstand ziemlich schnell niedergeschlagen, mehrere Aufrührer getötet, andere eingekerkert. Aber dieser Ägypter, der Anführer, der hatte entkommen können, er hatte flüchten können und jetzt fürchtet Lysias, dass der Mann zu einer zweiten Attacke ansetzt und dass Paulus dieser Typ sein könnte. Deswegen die Frage, bist du dieser Ägypter? Bist du nicht der, der vor diesen Tagen einen Aufruhr gemacht und 4.000 von den Aufrührern in die Wüste hinausgeführt hat, um sie eben zu sammeln zum Sturm auf Jerusalem? Aufrührer, das Wort, was hier steht, Sikarier, wörtlich, das heißt eigentlich Dolchträger. Und diese Dolchträger, das war ein feststehender Begriff geworden für jüdische Nationalisten, die mit Gewalt gegen die Besatzer aufbegehrten. Und in die Ecke ordnet der Oberst jetzt erstmal den Paulus ein. Und Paulus kann den Irrtum schnell aufklären. Vers 39, er aber sprach, nein, ich bin ein jüdischer Mann. Also von wegen ein Ägypter, ich bin ein Jude. Ein jüdischer Mann aus Tarsus in Silizien, Bürger einer namhaften Stadt. Ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Also er will die Sache jetzt gleich aufklären. Er sagt, ich bin Jude, ich war mit vollem Recht im Tempel. Ich bin Bürger des ehrenwerten Tarsus, das war ein kulturelles Zentrum. Die Universität von Tarsus war relativ bekannt, fast gleichwertig mit Athen und Alexandria. Und Paulus sagt, ich komme aus einem kulturell seriösen Umfeld. Und dann bittet Paulus darum, die Situation gleich an Ort und Stelle klären zu dürfen. In aller Öffentlichkeit. Und Lysias erhofft sich davon offensichtlich eine Beruhigung der aufgeregten Gemüter und erteilt dem Paulus seine Erlaubnis. Er sagt, okay, kannst reden. Vers 40. Als er es ihm aber erlaubte, trat Paulus auf die Stufen und winkte dem Volk mit der Hand. Dann stand eine große Stille. Und er redete zu ihnen jetzt auf Hebräisch und sprach. Wissen Sie, die Szene erinnert mich an seinen Auftritt in Athen. In Kapitel 17, einige Jahre vorher, dort auf dem Areopag, wo Paulus sich auch rechtfertigt. Nur hier in Jerusalem, das müssen wir sehen, ist die Lage für ihn ungleich gefährlicher. Athen, na gut, dort konnten sie ihn schlimmstenfalls verspotten, aber hier können sie ihn töten. In Athen konnten sie Paulus als philosophischen Spinner abtun. Aber hier können sie ihm unterstellen, dass er ein Abtrünniger und Verleugner sei. Das ist eine viel brisantere Situation. Und Paulus schaltet sofort von Griechisch auf Hebräisch um. Möglicherweise bezeichnet das hier in diesem Falle auch das Aramäische. Kann beides sein. Manchmal wurde, wenn Leute Aramäisch sprachen, das auch mit dem Begriff Hebräisch benannt. Die Leute merken jedenfalls auf, es entstand eine große Stille, so steht hier. Und Paulus beginnt ganz bewusst, schauen Sie mal, er beginnt ganz bewusst mit dem, was sie als Juden gemeinsam haben. Er sagt, Leute, ich komme aus dem gleichen Stall wie ihr. Ich teile mit euch eine ehrwürdige Tradition, eine ehrwürdige Geschichte und ich stehe noch immer dazu. Ich stehe dazu. Wie schon in Athen wird Paulus seine Rede auch diesmal nicht zu Ende führen können. In Vers 22 wird er unterbrochen werden können und meine Predigt wird sogar schon in Vers 14 abbrechen. Den Rest werden wir also nächsten Sonntag behandeln. Das werden wir nicht ganz schaffen heute, aber ich denke, wir werden trotzdem den Kernpunkt hier dieser ersten Verse verstehen. Und bis zu Vers 14 zeigt Paulus und zeigt uns Lukas, der das überliefert, uns 2 Kräfte. Er zeigt uns, wenn wir so wollen, 2 Kraftzentren, die wir kennen müssen, wenn wir eine Antwort auf unsere Frage suchen, Tradition oder neues Leben. 2 Kraftzentren. Welche sind das? Erstens, die Kraft der Tradition. Wenn Sie also mitschreiben, Punkt 1, die Kraft der Tradition. Und so geht das mit der Rede los in Kapitel 22. Ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört mir zu, wenn ich jetzt mich vor euch verantworte. Als sie aber hörten, dass er auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Und er sprach. Und wir können uns richtig vorstellen, wie diese Situation jetzt zum Zerreißen gespannt ist. Was wird er sagen? Ich bin ein jüdischer Mann. Geboren in Tarsus in Silizien, aufgewachsen, aber in dieser Stadt, also Jerusalem, und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis, wie mir auch der hohe Priester und alle Ältesten bezeugen. Von denen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, also an die jüdischen Brüder, um auch die, die dort waren, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Paulus nennt diese Zuhörer Brüder, also Judenbrüder, Volksgenossen, sagt er im Grunde genommen, und Väter. Er sagt, wir gehören zu einer gemeinsamen Tradition. Ich gehöre zu eurer Gemeinschaft. Ihr seid auch meine Väter, ihr altehrwürdigen Juden. Und deshalb bin ich auch bereit, mich vor euch zu verantworten. Und die vertraute Sprache lässt die Zuhörer noch gespannter zuhören, noch aufmerksamer. Ist wirklich einer von ihnen? Und dann erzählt Paulus eine Kurzfassung seiner Biografie. Und diese Biografie, die beweist geradezu, wie stark die jüdische Tradition ihn bis heute prägt. Die Kraft der Tradition. Das ist der erste Punkt hier. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus, aufgewachsen in dieser Stadt, mit aller Sorgfalt unterwiesen, im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott. Als junger Jude in Tarsus aufgewachsen, dann hat er in Jerusalem Theologie studiert. Wo sollte man sonst Theologie studieren? Paulus sagt, mit aller Sorgfalt ist das geschehen. Er war ein eifriger Student, wie unsere Leute auch. Und er benennt auch die Grundlage ihres Studiums. Er sagt, das war das väterliche Gesetz, das heißt, das Alte Testament und die jüdische Auslegungstradition. Das waren die Lehren der Väter. Also nicht nur das Alte Testament, sondern auch die jüdische Auslegungstradition. Also auch das, was Menschen dazu gelehrt und gemeint und ergänzt haben. Paulus hatte den besten Professor, Gamaliel. Der kam aus der Schule Hillels, hatte also selbst seinerseits einen der berühmtesten Professoren genossen und gab das dann an seine Schüler wieder weiter. Und mit ganzer Hingabe hat Paulus studiert, diese Tradition. Er sagt, ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr auch. Also wenn einer seine jüdische Tradition ernst genommen hat, bitteschön, dann war es Paulus. Und dazu gehörte eben zu dieser Tradition sowohl das echte Wort Gottes im Alten Testament als auch die menschlichen Zusätze, die dort von Jesus ja dann kritisiert worden waren. Jesus hatte ihnen ja vorgeworfen, ihr vermischt das Wort Gottes mit den Menschengeboten. Paulus hat beides studiert. Paulus hat das volle traditionelle Programm mitgemacht. Und nicht aus Gewohnheit, nicht wegen des Gruppendrucks, nicht weil ihm kein besseres Studienfach einfiel, sondern für ihn war diese Tradition höchst lebendig. Höchst lebendig. Er kannte die Kraft der Tradition. Dieses erste Kraftzentrum, von dem wir reden. Er wusste, sie kann dein Leben prägen. Diese Tradition war ein Motor für ihn. Sie bestimmte sein Denken. Sie trieb ihn auf die Straße. Sie motivierte ihn dazu, die junge christliche Gemeinde ans Messer zu liefern, weil sie sich dieser Tradition nicht fügte. Und weil er in dieser jungen christlichen Gemeinde eine Gefährdung der Tradition sah. Wenn die sich durchsetzen, dann werfen die uns hier alles über den Haufen. Dann gerät alles aus den Fugen. Ich habe die neue Lehre verfolgt, sagt er in Vers 4. Die neue Lehre, weil sie eben der alten Tradition widersprach. Teilweise. Teilweise hat er es auch falsch verstanden. Und er fügt hinzu, Leute, die höchsten jüdischen Institutionen werden meine Angaben bestätigen. Ja, man könnte sagen, das Bundesverfassungsgericht, das Innenministerium, das für die innere Sicherheit zuständig ist, die Deutsche Bischofskonferenz, sie alle werden meine Angaben bestätigen können. Könnt ihr fragen. Und deshalb haben ja unsere Institutionen ausgerechnet mich mit dieser Sondermission der Christenverfolgung beauftragt, weil sie mich zu Recht für systemtreu hielten und für durchsetzungsfähig. Vers 5. Und Wie mir auch der Hohepriester und alle Ältesten bezeugen, von ihnen empfing ich Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch die, die dort waren, nämlich die Christen, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Ja, was will man denn noch verlangen? Ich habe Hand in Hand mit denen zusammengearbeitet, die die meisten von euch als Promis nur aus der Ferne mal gesehen haben, wenn es hochkommt, bei einem jüdischen Fest. Mit denen habe ich auf gleicher Augenhöhe zusammengearbeitet, sagt Paulus. Wenn einer unsere Tradition kennt, dann ich. Wenn einer jüdisch denkt und fühlt, dann ich. Wenn einer im Judentum Karriere gemacht hat, dann ich. Wenn einer im Namen des Judentums zum Hassprediger gegen die Christen wurde, dann ich. Liebe Gemeinde, hier am Paulus, da können wir ablesen, was die Kraft der Tradition mit uns machen kann. Sie kann unserem Leben eine feste Orientierung geben. Sie kann uns gesunde Wertmaßstäbe vermitteln. Die Tradition kann uns in eine Gemeinschaft einschließen. Sie kann uns Geborgenheit schenken. Eine Treue zur Tradition kann uns Verantwortungsbewusstsein lehren und Verbindlichkeit. Und eine Tradition kann uns zu blinden Fanatikern machen, die einfach wüst ihre Tradition exekutieren, koste es, was es wolle. Eine Tradition kann uns dazu verleiten, dass wir Gottes Wort und menschliche Vorstellung miteinander vermischen. Und dann wird die Tradition plötzlich für uns genauso wichtig wie das Wort Gottes. Und irgendwann verdrängt die Tradition das Wort Gottes. Und sie wird uns wichtiger, sie verselbstständigt sich. Das kann sogar mit guten Traditionen passieren, dass sie an die Stelle des Wortes Gottes treten und es verdrängen. Und eine Tradition kann uns mit einer falschen Beruhigung verführen. Wenn wir aus Gewohnheit bestimmte Traditionen einhalten und mitmachen und denken, ja, mit meinem Verhältnis zu Gott ist ja alles in Ordnung, weil ich die Tradition einhalte. Ich gehe mit einiger Regelmäßigkeit zum Gottesdienst, ich mache mein Tischgebet, es läuft alles ganz vorschriftsmäßig. Die Tradition stimmt. Also muss doch auch das Herz stimmen. So kann eine Tradition zur falschen Beruhigung werden und uns verführen. Vor einiger Zeit hörte ich von einem Familienvater, der lebt in einem ganz anderen Teil Deutschlands, keiner kennt ihn hier, der schon seit Jahren seine Frau betrog und der trotzdem weiter als Laienprediger auftrat. Und der dieses Doppelleben irgendwie hinbekam. Er schien das mit seinem Gewissen auszuhalten. Die Einhaltung der Tradition, eigentlich eine gute Tradition, dass er zu dieser Gemeinde ging, dass er Laienprediger war, die ermöglichte ihm ein Doppelleben. Sie betrog ihn. Andere verdecken mit ihrer Tradition, dass sie Gott gegenüber ein kaltes Herz haben. Ich erinnere nochmal an das, was ich letzten Sonntag über Louis Harms erzählt habe, der dann später die Hermannsburger Mission mitbegründete, der schon im Theologiestudium sich befand und da erst merkte, dass er eigentlich gar nicht persönlich an Jesus glauben will. Es war ihm alles so fern, so fremd, er machte das alles mit und er merkte gar nicht, dass der ganze traditionelle Vollzug ihn betrogen hat über sein eigenes Herz, dass er wirklich nicht von Herzen Jesus glaubte und folgte. Leute, die Kraft der Tradition, sie kann uns beschützen oder verführen. Sie kann uns beschützen oder verführen. Sie kann uns zu Gutem antreiben oder sie kann unsere Sünden übertünchen. Und dann leistet die Tradition Beihilfe zum Selbstbetrug. Schauen Sie, der Schriftgelehrte Nikodemus, Johannes 3, der kam aus derselben Tradition wie Paulus. Und die Nikodemus bewegte die jüdische Tradition dazu, dass er besonders aufmerksam wurde auf Jesus und besonders offen nach ihm fragte. Und Paulus? Paulus trieb dieselbe Tradition, genauer gesagt, wie er mit dieser selben Tradition umging, dazu, dass er sich gegen Gottes Sohn selbst stellte. Aufgrund dieser Tradition. Und dass er sich noch einbildete, er würde Gott damit einen Dienst erweisen. Welche Täuschung! Welche tragische Täuschung! Aber dann tritt eine andere Kraft in sein Leben. Und das ist die zweite Kraft, der wir in dieser Situation begegnen. Nach der Kraft der Tradition und zweitens die Kraft des lebendigen Jesus Christus. Das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Die Kraft des lebendigen Jesus Christus. Und das finden wir in den Versen 6 bis 11. Und die wollen wir uns noch anschauen. Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, und die sprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete aber: Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Die aber mit mir waren, sie sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich fragte aber: Herr, was soll ich tun? Und der Herr sprach zu mir: Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun aufgetragen ist. Als ich aber geblendet von der Klarheit dieses Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich an die Hand geleitet von denen, die bei mir waren, und kam nach Damaskus. Was für eine Situation. Der Bericht stellt heraus, Paulus bekommt es hier mit einer Kraft zu tun, die ist stärker als er selbst. Das merken Sie. Die Initiative geht nicht von Paulus aus, sondern von diesem Herrn, der da in sein Leben tritt. Und Paulus weiß das sofort. Dieses Ereignis, das war für ihn so wichtig, dass es in der Apostelgeschichte dreimal dokumentiert wird. In Kapitel 9 haben wir das schon gesehen, aus der Sicht des Lukas, in der dritten Person beschrieben. Hier in Kapitel 22 etwas ausführlicher, aus der Sicht des Paulus, also erste Person, seine Sicht. Und einen letzten Bericht werden wir noch finden in dem spannenden Kapitel 26, das bald kommt. Also zu diesem Zeitpunkt, als Paulus das berichtet hier in Jerusalem, da liegt das Ereignis rund 20 Jahre zurück, gut 20 Jahre, dass er Jesus begegnet ist. Das ist etwa so weit entfernt wie für uns das Jahr 1990, 1989, ja, in dem die Berliner Mauer gefallen ist. Da kann man sich noch gut dran erinnern. Wissen Sie noch ganz viele Einzelheiten, wenn Sie an diese Jahre 89, 90 denken. Und außerdem hatte Paulus ja die entscheidenden Einzelheiten bestimmt sehr oft erzählen müssen von seiner Begegnung mit Jesus. Das war ihm also ganz geläufig und präsent. Es geschah aber, als ich dorthin zog in die Nähe von Damaskus, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Also Zeitangabe, Mittag. Nicht irgendwie eine Nacht im Traum, wo er eine Vision sieht, sondern Mittag, mitten am Tag. Ein strahlendes, gleißendes Licht. Keine Vision. Und ich fiel zu Boden, Vers 7, und ich hörte eine Stimme, und die sprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Schauen Sie, Saul stürzt zu Boden, und er hört eine Stimme, die ihn persönlich anruft, ganz persönlich. Und die ruft ihn mit seinem jüdischen Namen an. Paulus hat ja einen jüdischen, einen römischen Namen. Der jüdische Name war Saul, nach dem König Saul. Knüpft also an seine jüdische Existenz an seine jüdische Tradition. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und ich antwortete: Herr, wer bist du? Schauen Sie, Paulus begreift, ich bekomme es hier mit einer Macht zu tun, die von Gott kommt. Herr, Kyrios. Das war das Wort, das die Juden für Yahweh benutzten. Das war die griechische Übersetzung für Yahweh. Herr. Und das ist die entscheidende Frage. Wer bist du? Wer bist du? Mit wem habe ich es hier zu tun? Und sofort kommt die Antwort: Jesus von Nazareth. In dem Moment ist dem Paulus schlagartig klar, mit welcher Macht, mit welcher Kraft er es hier zu tun bekommt. Es ist die Kraft des lebendigen Jesus Christus, der in sein Leben tritt. Das ist es. Wissen Sie, wenn einer Christ wird, dann bekommt er es mit einem lebendigen Gegenüber zu tun. Wenn einer Jesus begegnet, dann begegnet er nicht einer unpersönlichen Kraft, dann ist das nicht eine nebulöse, religiöse, schwammige Erfahrung, sondern dann begegnet er einer konkreten Person, wenn einer Jesus begegnet. Und daran entscheidet sich unser Glaube. Wer ist der, mit dem wir es zu tun bekommen? Die Wer-Frage ist entscheidend. Und liebe Leute, die religiöse Stimmung um uns herum will uns genau das Gegenteil einreden. Der Zeitgeist macht die Wer-Frage ganz klein. Die religiöse Öffentlichkeit redet die Gottesfrage runter. Ach, ist doch egal, steckt ja doch derselbe Geist hinter allen Anschauungen. Die einen nehmen es ein bisschen persönlicher, die anderen ein bisschen spiritueller. So vom allgemeinen Gottesgeistbegriff her, ist doch egal. Und in diesem Sinne ist es verheerend, dass die neue Sozialministerin in Niedersachsen, Frau Aygül Özkan, die sich ja als bekennende Muslima versteht, dass sie bei ihrer Vereidigung im Landtag gesagt hat: So wahr mir Gott helfe. Wer ist das? Sie meinte eigentlich, und sie hat es auch ganz klar erläutern lassen: So wahr mir Allah helfe. Das meinte sie, den Allah des Koran. Und sie hat behauptet damit indirekt, und das haben viele auch sogar noch bestätigt, der Gottesbegriff unseres Grundgesetzes ist für alle offen. Für Allah genauso wie für den Gott der Bibel. Er ist nicht festgelegt auf den Gott der Bibel, auf den Gott von Juden und Christen. Die Wehrfrage verschwimmt. Und manche Kirchenvertreter haben zu allem Übel das sogar noch befürwortet, dass Holzkahn so geschworen hätte. Für die Menschen, die den lebendigen Gott nicht kennen, ist das eine Katastrophe. Denn es wird für die immer verwirrender, den wahren Gott von den falschen Gottesbildern zu unterscheiden. Der Allah, an den Frau Özkan glaubt, ist nicht der Vater Jesu Christi. Er ist nicht der Gott, der die Sünde trägt und nicht der Gott, der den Tod besiegt. Er ist nicht der lebendige Gott der Bibel, sondern er ist letztlich ein Götze. Wer bist du? Fragt Paulus. Am Anfang der Bekehrung steht diese Frage. Du musst wissen, wer Jesus ist. Du musst es wissen. Und als Paulus die Antwort bekommt, da wird ihm schlagartig alles klar. Da wird ihm sofort klar, ich habe mich total verrannt. Ich habe mich absolut verrannt. Ich habe den verfolgt und den verachtet und den verunglimpft, den der Herr zum Herrn über alles gemacht hat. Ich habe mein Leben verwirkt. Irrtum ausgeschlossen. Autosuggestion unmöglich, psychische Störung kann auch nicht sein, irgendeine Wahnvorstellung, denn es gibt Zeugen, die den Vorgang bestätigen. Und das steht hier in Vers 9. Die aber mit mir waren, die sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Paulus macht deutlich, das war nicht nur eine Vision. Da ist wirklich was passiert, da konnten auch Dritte etwas wahrnehmen. Das war nicht nur so ein inneres Geschehen. Und schauen Sie, dieser Vers 9 hier ist eine ganz interessante Ergänzung zum ersten Bekehrungsbericht, Apostelgeschichte 9, Vers 7. Dort heißt es, und achten Sie mal genau auf die Einzelheiten, in Apostelgeschichte 9, Vers 7 heißt es, die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemanden. Und hier steht, sie hörten die Stimme nicht. Was ist nun? Wie hängt das zusammen? Es ist gar nicht so schwierig. Die Grammatik und der Zusammenhang lassen uns Folgendes erkennen. Jetzt passen Sie genau auf, dann haben Sie den Zusammenhang einfach einmal. Die Begleiter des Paulus hören das Geräusch einer Stimme. Das meint Apostelgeschichte 9. Aber sie hören nicht, was die Stimme redet, welche Worte diese Stimme spricht. Das meint unser Vers hier. Also Apostelgeschichte 9 spricht vom Geräusch, das kann man auch von der Grammatik her nahelegen, dass sie wahrnehmen, aber sie hören eben nicht die einzelnen Wörter, den Inhalt, den diese Stimme spricht. Und was sehen sie nun? Unser Vers sagt, sie sehen ein grelles Licht. Und Apostelgeschichte 9 sagt, sie sehen nicht die Person, die aus diesem Licht spricht. Passt doch zusammen. Zwischen diesen beiden Versen besteht nicht der geringste Widerspruch, sondern sie ergeben uns gerade in ihrer Zusammenschau erst ein vollständiges Bild davon, was damals geschehen ist. Man muss nur genau hingucken. Ja? Die Begleiter verstehen keine Einzelheiten, sie erkennen keine Person. Das bleibt Paulus vorbehalten. Aber sie bekommen mit, dass da etwas ganz Ungewöhnliches geschieht. Da rauscht eine Stimme, da blendet ein ungewöhnliches Licht. Das sehen sie. Und darum können sie glaubwürdig bezeugen, dass dem Paulus hier wirklich etwas widerfahren ist, das von außen kam, dass es ein reales Geschehen war, nicht nur eine innere Stimme. Und Paulus selbst kann es noch präziser sagen, es ist die Kraft des lebendigen Jesus Christus, der hier persönlich in sein Leben hineintritt. Und als Paulus das begreift, da platzt sofort die zweite Frage aus ihm heraus. Erst hat er gefragt, Herr, wer bist du? Und schauen Sie Vers 10, was fragt er jetzt? Ganz zwangsläufig. Herr, was soll ich tun? Die Wer-Frage wird zwangsläufig zur Was-Frage. Wenn Jesus der Herr ist, der in dein Leben eintritt, dann kann und muss Jesus jetzt auch bestimmen, wie es weitergehen soll. Herr, wer bist du und was soll ich jetzt tun? Wenn der lebendige Christus dein Leben erfasst, dann übernimmt er von Stund an auch die Regie in deinem Leben. Und dann beansprucht er auch, dir zu sagen, wo es jetzt lang geht. Das beansprucht Jesus. Und das macht er auch. Und dann muss Paulus gar nicht groß überlegen. Da fragt er ganz automatisch, ja, was soll ich jetzt tun? Wie soll es jetzt mit meinem Leben weitergehen? Da war die riesige Schuld, die Paulus auf sich geladen hatte und die ihm in dieser Sekunde klar geworden ist. Ich habe gegen Gottes Sohn angekämpft. Ich habe die Leute von Gottes Sohn getötet. Und da war die praktische Hilflosigkeit, weil er nichts mehr sah. Er war ja so geblendet worden von diesem Licht. Und da war die Ahnungslosigkeit, was seine Zukunft betraf. Er konnte ja jetzt sein Geld nicht länger mit Christenverfolgung verdienen. Seine ganze Existenz war ja in Frage gestellt. Er konnte nicht länger einfach hier dieser Rabbi sein und sich als jüdischer Theologe weiterverdienen. Was sollte jetzt kommen? Und darum steckt in dieser einfachen, vielleicht hingestammelten Frage alles, was den Paulus in dieser Minute umtreibt. Was soll ich jetzt tun? Wie kann es jetzt weitergehen? Er schreit das dem Herrn Jesus hin. Und diese Frage zeigt übrigens auch, dass er schon ganz viel, in diesen Sekunden ganz viel von Jesus verstanden hat. Er hat verstanden, dass der Herr Jesus einen Führungsanspruch auf unser Leben erhebt. Herr. Und er hat verstanden, dass Jesus uns persönlich ganz nah ist, dass man ihm einfach auch so eine verzweifelte Frage mal so hinschreien kann. Das kannst du auch. Und was macht Jesus jetzt? Jesus bindet den Paulus von der ersten Stunde seiner Bekehrung an, in seine Gemeinde ein. Das sind die letzten Verse, die wir uns noch kurz anschauen. Einmal noch konzentrieren. Ich frage aber, Herr, was soll ich tun? Vers 10. Und der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, dort wird man dir alles sagen, was hier aufgetragen ist. Als ich aber geblendet von der Klarheit dieses Lichtes nicht mehr sehen konnte, wurde ich an der Hand geleitet von denen, die bei mir waren und kam nach Damaskus. Da war ein gottesfürchtiger Mann, der sich an das Gesetz hielt, mit Namen Hananias, der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnten. Der kam zu mir, trat vor mich hin und sprach zu mir, Saul, lieber Bruder, sei sehend. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Jesus hätte das alles auch dem Paulus selbst sagen können. Er hat ja bis dahin auch mit ihm direkt gesprochen. Er hätte ihm alles selbst sagen können. Aber was macht Jesus? Jesus weiß, wie sehr ein neugeborener Jünger jetzt auch den Schutz, den sichtbaren Schutz der Gemeinschaft braucht. Und darum gehört das auch dazu, wie der lebendige Jesus seine Kraft einsetzt. Was der lebendige Herr Jesus mit seiner Kraft macht, er benutzt sie auch, um seine Leute in dieser Welt zusammenzufügen. Das macht Jesus. Dass er dafür sorgt, dass wir uns gegenseitig zum Segen und zur Hilfe werden können. Das macht Jesus. Ja, einerseits stiftet der Herr Jesus jedem von uns, jedem, der an ihn glaubt, jedem, der ihn anruft, ein persönliches Verhältnis, eine ganz spezielle persönliche Verbindung auf der Basis seines Wortes. Aber Jesus macht uns nicht zu Individualisten, liebe Leute. Er macht uns nicht zu christlichen Einzelgängern, sondern er stellt uns in den Kreis seiner Gemeinde. Und deswegen feiern wir nächsten Sonntag wieder Abendmahl, weil der Herr Jesus das eingesetzt hat. Und er hat gesagt, wer zu mir kommt und von meiner Vergebung lebt, der gehört auch mit den anderen zusammen, die ebenfalls so von meiner Vergebung leben. Und aus dem Grund bezieht der Herr Jesus von Anfang an den Hananias in die Seelsorge am Paulus mit ein. Von der ersten Stunde an. Das ist genial. Ausgerechnet Hananias, der konnte Paulus so gut verstehen, denn der hat ja eine ähnliche religiöse Biografie. Das sehen Sie ja hier in Vers 12. Ein gottesfürchtiger Mann, der sich auch an das Gesetz hielt, der einen guten Ruf bei allen Juden hat. Er kam aus demselben Stall. Und das erzählt Paulus jetzt in Jerusalem. Vor allem seinen jüdischen Brüdern. Und wissen Sie, was er denen damit klar macht? Da sagt er, ich bin nicht der Einzige aus unserer Tradition, der den Weg zu Jesus gefunden hat. Ich bin nicht der Einzige. Genauer gesagt, ich bin nicht der Einzige aus unserer Tradition, dem sich Jesus in den Weg gestellt hat. Dem Hananias, von dem ich euch hier erzähle, dem ist es ganz ähnlich gegangen. Der kommt auch aus unserer gemeinsamen Tradition. Der hat auch verstanden, dass der Gott des Alten Testaments der Vater des Herrn Jesus Christus ist. Und auch darum, nur in Klammern gesagt, kann der Gott des Alten Testaments niemals derselbe Gott wie Allah sein, weil Allah niemals der Vater Jesu Christi sein kann und will. Ausgeschlossen. Wir dürfen uns da nicht verdummen lassen. Und dann Vers 14 sagt der Hananias noch dieses eine zum Paulus. Er sagt, der Gott unserer Väter hat dich erwählt, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen. Der Gerechte, das ist ein Ausdruck für den Messias, für Jesus. Und die Stimme aus seinem Munde hören. Und das sagt Paulus jetzt wiederum den Juden. Und da sagt er, hört mal her, der Gott unserer Väter hat Ananias zu mir gesagt. Der Gott, den auch ihr Juden anbetet, ihr Väter, ihr Brüder, der Gott Abrahams, der Gott Moses, der Gott Davids, dieser Gott, der und kein anderer hat mich dazu bestimmt, den Gerechten, also den Messias, Jesus, zu sehen und die Stimme aus seinem Munde zu hören. Und daraus folgt, Leute, da dieser Gott ja doch nicht nur mein Gott ist, sondern auch euer Gott, der Gott unserer Väter, will er euch doch zu der gleichen Erkenntnis hinführen wie mich. Nämlich zu der Erkenntnis, dass ihr auch den Gerechten seht. Dass ihr auch begreift, dass Jesus der Messias ist. Dass ihr auch zu ihm findet und euch vor ihm beugt. Denn erst wenn das geschieht, seid ihr da, wo Gott euch haben will. Erst dann seid ihr seine persönlichen Kinder. Eure gesamte jüdische Tradition, so ehrenwert sie auch ist, kommt erst dann zum Ziel, wenn ihr zu Jesus kommt, wenn ihr ihm nachfolgt, wenn er in euer Leben tritt. Und dann kann euch das Alte Testament auch von großem Nutzen sein. Dann werdet ihr staunen, wie viel Ankündigung auf Jesus das Alte Testament enthält. Dann kann euch auch das Gesetz des Alten Testamentes einen Spiegel vorhalten, euch eure Schuld aufdecken und euch zeigen, wie sehr ihr Jesus braucht. Es kann dann von größtem Nutzen sein. Dann kann die Tradition noch mal ganz anders ihre Wirkung entfalten, ja? Das ist wie mit der Kinderbibel und dem Tischgebet. Die Kinderbibel und das Tischgebet kommen erst dann zum Ziel, wenn du zu Jesus gekommen bist. Es ist vorher schön, dass die Kinderbibel da ist, dass du die biblischen Geschichten kennst, dass das eine vertraute Gewohnheit ist, bei Tisch zu beten oder auch vor dem Schlafengehen. Das ist alles gut und das ist alles wichtig. Aber es kommt erst zum Ziel, wenn du bei Jesus angekommen bist. Und damit, liebe Gemeinde, fällt zum Schluss noch einmal ein helles Licht auf dieses Verhältnis. Hier die Kraft der Tradition und dort die Kraft des lebendigen Jesus Christus. Und es ist keine Frage, welche Kraft die stärkere ist. Retten kann uns nur Jesus. Schuld vergeben kann uns nur Jesus. Heil machen kann uns nur Jesus. Ewiges Leben schenken kann uns nur Jesus. Und darum müssen wir den Herrn Jesus ganz in die Mitte stellen. Darum müssen wir von ihm reden, müssen wir ihn anleuchten, müssen wir alles auf ihn beziehen und von ihm her sehen. Und das heißt am Ende auch, jede Tradition muss sich an Jesus Christus messen lassen. Jede Tradition muss der Bewertung durch den Herrn Jesus Christus ausgesetzt werden. Jede Tradition muss sich daraufhin befragen, ob sie Jesus dient und seiner Ehre oder nicht. Jede Tradition muss sich daraufhin befragen, ob sie mit seinem Willen übereinstimmt oder nicht. Jede Tradition muss sich daraufhin befragen, ob sie sich dem Herrn Jesus unterordnet oder ob sie in Konkurrenz zu ihm tritt. Und da kommt ein Moslem mit seiner ausführlichen religiösen Tradition. Und manches, was er sagt, klingt auf den ersten Blick ganz fromm, weil es ja auch teilweise vom Alten Testament abgeschrieben ist und dann verändert. Und dann frage ich ihn über Jesus. Und dann sagt der Moslem, ja, dass er Jesus sehr achtet und sehr ehrt, aber nur als Propheten. Er ist nicht Gottes Sohn, er ist nicht für unsere Schuld gestorben. Und damit ist klar, mit dieser Tradition kann es keinen Kompromiss geben. Auch nicht im Gottesbegriff des Grundgesetzes. Bei einem orthodoxen Juden ist das schon komplizierter. Mit dem gibt es ja viele echte Gemeinsamkeiten. Er hat dasselbe Alte Testament im Grunde. Er hat denselben Gott des Alten Testaments. Mit dem haben wir einen gemeinsamen Gott. Und doch wird auch der orthodoxe Jude den tiefsten Sinn und die wahre Kraft seiner Tradition so lange nicht ganz verstehen, wie er Jesus ablehnt. Und ich muss immer wieder an den Rabbiner Rudolf Hermann Gurland denken, der das ganze Alte Testament auswendig kannte und der doch keinen Frieden fand. Keinen Frieden. Und der einmal zu einem seiner Freunde sagte, weißt du, es scheint mir immer, als fehle der Heiligen Schrift, und er meinte damit das Alte Testament, als fehle der Heiligen Schrift etwas, sagt der Rabbiner. Der Brennpunkt, in welchem sich alle göttlichen Strahlen vereinigen. Das Gebäude ist prächtig, aber mir scheint die Spitze oder die Kuppel zu fehlen, die es krönen muss. Oh Lieber, ich stehe am Rande der Verzweiflung. Möge Gott sich meiner erbarmen. Und Gott hat sich seiner erbarmt. Dieser Rabbiner hat Jesus gefunden. Und er hat verstanden, dass all das, wovon er geahnt hatte, das müsste es geben, dass all das in Jesus seine Antwort findet. Gurland ahnte, es muss eine stärkere Kraft geben als meine Tradition. Und als Jesus in sein Leben trat, da wusste er, was ihm gefehlt hatte. Wovon leben Sie? Wie steht es mit Ihren christlichen Traditionen, an denen Sie mehr oder weniger hängen? Wovon lebst du? Wer oder was bestimmt über dein Glaubensleben? Wer oder was bestimmt über dein Leben überhaupt? Ist es die Kraft irgendeiner Tradition? Oder ist es die Kraft des lebendigen Jesus Christus? Natürlich ist die Biografie von Paulus unvergleichbar. Heute teilt sich Jesus auf andere Weise mit als damals seinen Aposteln. Wir hören keine Stimme und wir sehen kein Gesicht und wir erblinden in der Regel auch nicht und werden dann binnen weniger Stunden wieder sehend. Aber es ist derselbe Jesus Christus und es ist dieselbe Kraft, mit der Jesus auch in unser Leben tritt. Es ist dieselbe Kraft derselben Person. Und Paulus hat selbst gesagt, wie Jesus das heute macht. In Römer 10, er hat gesagt, wie kommt der Glaube? Also wie kommt Jesus in unser Leben? So kommt der Glaube aus der Botschaft, aus der Predigt, übersetzt Luther dann. Der Glaube kommt aus der Wahrheit, die Jesus uns in seinem Wort gegeben und die er uns zur Verkündigung aufgetragen hat, wodurch er selber anwesend ist, in Person. So kommt der Glaube heute aus der Botschaft. Und im Hebräerbrief ist es ganz ähnlich gesagt, Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch bis in das Herz des Menschen. So kommt Jesus heute. Er kommt mit seiner Wahrheit, er kommt mit seinem Wort und er stellt sich uns vor. Wir hören keine Stimme, wir sehen kein strahlendes Licht, aber wir dürfen zu ihm reden und wir dürfen wissen und es seiner Zusage glauben, dass er da ist. So kommt Jesus heute. Und das ist meine Frage. Ist der lebendige Jesus Christus schon in ihr Leben getreten? Und wenn das geschieht, dann fragen Sie genauso wie Paulus, Herr, was soll ich jetzt tun? Herr, wie soll es jetzt weitergehen? Viele Fragezeichen, aber ich vertraue dir. Zeig du mir, wo es lang geht. Führe du mich deinen Weg. Und nächsten Sonntag, da werden wir ab Vers 15 sehen, wie es mit Paulus weitergegangen ist. Wir werden sehen, wie Jesus sein Leben immer mehr verwandelt hat. Und wie Jesus ihm die Kraft des neuen Lebens geschenkt hat. Aber lassen Sie uns schon heute den lebendigen Herrn darum bitten, dass er uns Tag für Tag, dass er uns Stunde für Stunde durch dieses Leben führt. Er will es so gern tun. Wir leben nicht von einer Tradition, die wir am Leben erhalten müssten, sondern wir haben einen lebendigen Herrn, der uns sein Leben schenkt. Und der uns auf ewig festhält. Amen.